Samira Lütschit, Migropionico.
Hallo Samira, sag mal, ich habe gerade so viel in der Schweiz zu tun, ich überlege, ob ich mir eine Wohnung mieten soll. Hast du da einen Tipp für mich?
Das hast du gerade vergessen.
100 Minuten, so wollen wir wohnen. Der Podcast von Brand 1 und dem Migropionierfonds. Herzlich willkommen zur dritten Staffel von 100 Minuten. Es geht dieses Mal um das Thema Bauen, Wohnen und Leben. Und es geht wieder in die Schweiz. Zu einem Problem, welches mir als Hamburger durchaus vertraut ist. Immer mehr Menschen, viel zu wenig Wohnungen, zu wenig freie Fläche und dieses Gefühl, wir stehen uns schon alle auf den Füßen. In der Schweiz köchelt es, wie in einem Fondue-Topf. Entschuldigung für den kleinen Scherz. Und es wird nach Lösungen gesucht, von denen wir alle noch etwas lernen können. Neue Ideen des Zusammenlebens, neue Initiativen beim Bau, neue Ziele in der Stadtpolitik. Diese Lösungen möchte ich mir anschauen. Ich mache mich also wieder auf die Reise in die Schweiz und treffe in den kommenden 5 Folgen Stadtplaner, Architekten, Aktivisten, Politiker, Menschen mit pionierhaften Ideen und Menschen mit Wünschen, Visionen und Träumen. Und wo könnte man besser träumen als in Urtenen-Schönbühl? Hä? Wo? 6500 Einwohner, eine Vorstadt von Bern. Es riecht nach Holz und Kaminrauch. Das Einkaufszentrum heißt Shoppyland. Kinder grüßen einen auf der Straße und die Bauernhäuser sind hier wirklich riesig groß. In einem davon lebt Raphael Wüdrich. Aber er lebt hier nicht allein. Zur Begrüßung nimmt er mich gleich in den Arm. Zum Interview gibt es Kaffee und Hanfkekse. Also nicht die Sorte, die berauscht natürlich. Wir haben trotzdem Spaß.
Ich bin immer dem krabbelnden Kind hinterher, was hier hoch ist.
Hallo Raphael.
Hallo.
Toll, dass ich da sein darf. Du wohnst hier in einem großen ehemaligen Bauernhaus mit 20 Erwachsenen und wie viele Kindern? Ich habe den Überblick verloren.
10 Kinder.
10 Kinder.
Tatsächlich, ja.
Wie kam es dazu? Du bist Sektenführer oder so?
Nein, ich bin kein Sektenführer. Ich habe mit Freunden aus dem Gymnasium nach dem Studium entschieden, hey, eigentlich wäre es doch schön, wieder zusammen zu wohnen mit guten Freunden. Dann haben wir eine WG gegründet mit 8 Menschen. Dann kamen Kinder bei 3 Paaren in dieser WG und dann da war klar, ja, jetzt muss was Größeres her. Und dann sind wir auf die Suche gegangen nach diesem Bauernhaus und haben die Gemeinschaft vergrößert auf 20 Erwachsene und 10 Kinder mittlerweile.
Und der Antrieb war nur einfach zusammen zu leben oder was steckt denn dahinter?
Der Antrieb war multidimensional. Also einerseits, ja, Zusammenleben kann Spaß machen, kann aber auch anstrengend sein, ganz offen und ehrlich gesagt, klar. Für mich ist aber auch der ökologische Aspekt ist wichtig. Also wir haben unglaublich viel Luxus, den ich mir nicht leisten will, aus ökologischen Gründen, aber aus monetären Gründen ebenfalls. Und für mich ist es auch ein Sicherheitsnetz. Also so viele Leute zu kennen, denen zu vertrauen und ihre Netzwerke wiederum anzapfen können, wenn es drauf ankäme, das ist für mich tatsächlich auch, das gibt mir Sicherheit.
Du hast im Vorgespräch hast du so schön gesagt, du vertraust der Gemeinschaft mehr als dem Geld.
Ja, tatsächlich. Ich habe mich sehr viel mit Geld beschäftigt. Ich habe mich tatsächlich viel mit Geld befasst. Und je länger ich mich damit befasst habe, desto eher habe ich gemerkt, wow, Geld ist sowas Flüchtiges. Im schlimmsten Fall kann es von heute auf morgen keinen Wert mehr haben. Aber die Gemeinschaft, wo du Vertrauen aufbaust über Jahre hinweg, ja, das wird halten. Und das wird im schlimmsten Fall, im Krisenfall wird es auch ein Netz sein.
Ich finde es erstaunlich, bei den meisten Leuten geht es, glaube ich, genau andersrum.
Ja, es könnte sein. Wobei, wäre wirklich spannend zu fragen, wem vertraust du mehr? Dem Geld oder deinen Beziehungen? Kommt wahrscheinlich auch auf die Beziehung an, ne?
Vielleicht kommen wir nachher nochmal auf die, ja, wen man da was genau fragt. Ja. So, ich möchte einmal erklären, weil die Leute sehen dich ja nicht, dass hier kein Altippi vor mir sitzt, sondern
nein,
ein ganz
ich
smarter
nicht.
Junger Mann.
Das sagst du jetzt.
Ja, das sag ich jetzt. Und du hast früher hast du ganz normal gejobbt, hast in der Unternehmenskommunikation gearbeitet.
Das ist richtig.
Auch ganz gut Geld verdient.
Ja.
Und dann hast du es abgebrochen. Warum?
Ja, ich habe gemerkt, dass es mich nicht glücklich macht. Ich war zuerst als Journalist unterwegs, dann in der Unternehmenskommunikation und beides hat mich nicht glücklich gemacht. Ich habe viel zu viel gearbeitet, gut verdient, fettes Auto, Zweitwohnung in Zürich und es hat mich todunglücklich gemacht. Und dann musste ich mir eine Auszeit nehmen und einfach mal studieren, was ist denn eigentlich los mit dieser Welt und wo ist mein Platz darin? Und das hat mich tatsächlich zu einem sehr kritischen Bürger gemacht.
Klingt auch ein bisschen nach Sinnkrise.
Ja, total. Ich glaube, bei mir kam die Sinnkrise nicht in Mitte des Lebens, sondern irgendwie in Anfang 20ern und ich bin sehr froh drum.
Und wie ging das dann weiter?
Ich habe mich sehr vertieft in unterschiedliche Literatur. Ich habe ganz viele Dokumentationen geschaut, um zu verstehen, wieso funktioniert die Welt, wie sie funktioniert. Weshalb haben wir so viel Technologie und trotzdem müssen wir immer noch so viel arbeiten? Warum arbeiten so viele so viel? Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die eigentlich gerne arbeiten würden, aber irgendwie den Schritt in den ersten Arbeitsmarkt nicht schaffen. Und bin dann auch sehr kritisch geworden gegenüber der Art und Weise, wie wir heutzutage arbeiten, wie wir wirtschaften, was wir dem Planeten und uns Mitmenschen eigentlich antun. Und das hat dann dazu geführt, dass ich den Schritt in die NGO-Welt gemacht habe. Ich war lange beim Konsumentenschutz tätig hier in der Schweiz und fand dann den Weg immer wieder mal in die Selbstständigkeit und am Ende dann auch zu Monda Futura, wo ich jetzt tätig bin.
Was ist Monda Futura?
Wir wollen herausfinden, wo liegen die gemeinsamen Nenner in der Bevölkerung für eine lebenswerte Zukunft, weil wir sind überzeugt davon, dass es eigentlich viel mehr Gemeinsamkeiten gibt unter den Menschen, als man so vermuten würde, wenn man der Politik oder den Medien so zuhört. Und da haben wir eine sehr aufwendige Umfrage gemacht, mittlerweile fast 1000 Menschen befragt. Was sind deine Träume, deine Ideen, deine Vision für eine lebenswerte Zukunft? Da werden wir jetzt die Daten analysieren und Szenarien daraus herausarbeiten und die legen wir dann im Frühling 2026 der Bevölkerung vor und im Sommer werden wir quasi die gemeinsamen Nenner der Bevölkerung in der Schweiz für eine lebenswerte Zukunft vorlegen können.
Das klingt jetzt doch wieder ein bisschen wie Hippie, entschuldige bitte. Aber du hast natürlich recht, in Medien werden eher Gegensätze betont und zugespitzt.
Ich würde behaupten,
da geht es um Streit. Das ist auch das, was am meisten geguckt, geklickt wird. Und das, was eigentlich die Leute verbindet, das geht tatsächlich unter. Vielleicht, weil es so langweilig ist, vielleicht manchmal auch trivial, ich weiß es nicht.
Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich tatsächlich Triviales, aber es gibt schon auch sehr viel Überraschendes, wo man sagen würde, oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das durchs Band weg von links bis rechts betont wird, dass sie das eigentlich gerne haben möchten. Und ich glaube, gerade weil es unter Umständen trivial ist, ist es eben notwendig, das auch mal systematisch hervorzuarbeiten und auch ins Bewusstsein, ins kollektive Bewusstsein der Menschen zu bringen. Hey, vielleicht gibt es gar nicht so viel Trennendes, wie wir immer annehmen. Vielleicht haben wir viel mehr gemeinsam, als wir annehmen würden.
Also im Moment seid ihr ja in der Phase der Datenanalyse. Genau. Ihr wollt die Ergebnisse so im Sommer rausbringen.
Genau.
Und dann würdet ihr was damit machen?
Das ist genau der Punkt. Wir wollen nicht beim Träumen bleiben, beim Visionieren, weil sonst passiert ja trotzdem nichts. Und was wir machen ist, wenn wir diese gemeinsamen Nenner haben, dass wir mit Unternehmen und mit Gemeinden, die finden doch, wir wollen eigentlich öffentlich auch sagen können, dass wir auf diese gemeinsame erwünschte Zukunft hinarbeiten. Mit solchen Gemeinden und Unternehmen wollen wir auch wieder ins Visionieren kommen und schauen, hey, was ist denn jetzt fürs Unternehmen, was kann da ein konkretes Projekt sein, das man heute schon realisieren kann, das aber auf diese erwünschte Zukunft einzahlt. Und ich glaube, Unternehmen können dadurch, dass sie sich mal überlegen, was ist denn eigentlich unser Platz in der Zukunft, die sich diese Menschen wünschen, da können neue Geschäftsgebiete erschlossen werden und neue Geschäftsideen auch entstehen.
Vermisst du die große Stadt?
Nein, ich habe in verschiedenen Städten gewohnt. Ich fand das auch immer sehr toll. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, das Land gibt mir unglaublich viel. Ich würde gerne eigentlich noch mehr aufs Land ziehen.
Danke dir, viel Glück.
Ja, vielen Dank, vielen Dank.
Wie wollen wir eigentlich leben? Diese grundlegende Frage geht manchmal etwas unter in unseren alltäglichen Problemen. Es ist gut, dass Raphael sie stellt und das Vertrauen auf Gemeinschaft und diese Sehnsucht nach dem Land, damit ist er nicht allein. Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer empfindet das Land als ideal zum Wohnen. Die Großstadt hingegen mögen die wenigsten, so eine aktuelle Studie. Das könnte daran liegen, dass sich Probleme in einer Stadt immer zuspitzen. Die Schweiz wächst. Es werden immer mehr Menschen und das finden viele Schweizer gar nicht gut. Einige wollen gar, dass die Schweizer Bevölkerung wieder schrumpft, so auf 8,3 Millionen. Das wären 1 Million weniger als heute. Das wäre doch ideal, sagen sie. Das wäre übrigens der Bevölkerungsstand von 2015. Interessanterweise empfand man diese Zahl damals auch schon als zu viel. Fakten und Emotionen verschwimmen hier also. Wenden wir uns also den Fakten zu. Die sind manchmal nur 20 Minuten mit der Bahn entfernt. Von Bern nach Neuchâtel, Bundesamt für Statistik. Riesiger Bürobau mit viel Glas. Johanna Probst holt mich ab. Sie ist Soziologin und Gruppenleiterin für demografische Analyse beim Statistikamt und merklich um Neutralität bemüht. Aber Zahlen lügen ja bekanntlich ohnehin nicht, oder doch? Hallo Frau Probst.
Guten Tag, Herr Dahlmann.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Die Bevölkerung in der Schweiz wächst. Um wie viel genau?
Die Bevölkerung der Schweiz wächst eigentlich, seit man das misst. Ich glaube, es war irgendwann vor ein paar Jahrzehnten das letzte Mal ein negatives Wachstum. Sonst haben wir eigentlich jedes Jahr ein positives Bevölkerungswachstum um im Schnitt 1%, was recht viel ist im europäischen Vergleich. Und in der Tat, also seit 1995, da waren wir noch bei 7,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Im letzten verfügbaren Statistikjahr 24 haben wir jetzt diese 9 Millionen Marke, die ein bisschen symbolisch ist, aber die wurde jetzt überschritten. Das heißt, jetzt heute im 25, die letzte Zahl ist das zweite Quartal, da sind es 9,1 Millionen.
Und Sie können noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Wie sieht das da aus?
Also die Glaskugel habe ich auch nicht, aber das BFS berechnet Bevölkerungsszenarien. Wir vermeiden den Begriff Prognose, weil es sind wirklich Szenarien, bei denen wir selber Hypothesen machen zur Sterblichkeit, zur Geburtenhäufigkeit und natürlich zur Migration. Und genau, da haben wir gerade dieses Jahr eine neue Serie veröffentlicht mit drei Grundszenarien. Und im Referenzszenario, was so ein bisschen das mittlere Szenario ist, würde die Bevölkerung der Schweiz bis ins Jahr 2055 auf ungefähr 10,5 Millionen Einwohner anwachsen.
Das schlimmste oder das, wie sagt man, stärkste Szenario wären wir bei über 11 Millionen, glaube ich.
Mhm, genau, 11,7 im hohen Szenario, wie wir es neutral nennen.
Und das schwächste wäre aber fast kein Bevölkerungswachstum, oder? 9,3, glaube ich.
Ja, noch ein paar Jahre ein Wachstum und dann aber ein Abfall auf 9,3 bis zum Ende des Projektionszeithorizonts 2055.
Wie kommt es dazu, zu diesem Wachstum? Die Frauen in der Schweiz, die bekommen ja auch nicht mehr Kinder als in Deutschland zum Beispiel.
Genau, das ist absolut korrekt. Die Geburtenhäufigkeit in der Schweiz liegt sogar noch ein bisschen unter dem europäischen Schnitt. In der EU waren es 23 1,38 Kinder pro Frau, wenn man diesen Indikator Kinder pro Frau heranziehen möchte. Und in der Schweiz im Jahr 23 schon nur 1,33, also hier schon mal tiefer. Das ist jetzt auch noch mal gesunken. Also im Jahr 24 hatten wir 1,29 Kinder. Das ist wirklich der tiefste je gemessene Wert. Das ist auch noch mal tiefer als zum Beispiel in Deutschland und Österreich. In ganz Europa sieht man diesen Geburtenrückgang. Aber Ihre Frage war, warum wächst dann dennoch die Bevölkerung?
Ja, eigentlich müsste natürlich sie doch schrumpfen.
Ja, da haben Sie einige demografische Komponenten ausgeblendet, wenn Sie das denken. Also die Geburten sind ja nur ein Element davon. Man muss sie erst mal ins Verhältnis setzen mit den Todesfällen, die ihnen eigentlich gegenüberstehen. Und hier haben wir in der Schweiz im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern immer noch einen positiven natürlichen Saldo, wie wir sagen. Das heißt, Geburten minus Todesfälle gibt bei uns in der Schweiz noch eine positive Zahl, wobei in Deutschland zum Beispiel dieser Saldo schon seit längerer Zeit negativ ist. Jedes Jahr mehr Sterbefälle als Geburten. Das deutet erstmal darauf hin oder zeigt, dass in der Schweiz die Sterblichkeit recht tief ist, die Lebenserwartung hoch im Vergleich auch zu anderen europäischen Ländern. Und dann natürlich sehr wichtig, jetzt haben wir ein kleines Wachstum durch diesen natürlichen Saldo, der positiv ist, aber dieses Wachstum wird nochmal sehr verstärkt durch die Migration. Auch hier betrachtet man den Saldo zwischen Ein- und Auswanderung analog und der ist jedes Jahr auch schon seit Jahrzehnten immer positiv und das letzte Mal war er im Jahr 1997 negativ. Das war vor der Freizügigkeit und seitdem wächst die Schweiz hauptsächlich in den letzten 3 Jahren. Eigentlich zu 90% ist das Wachstum der Migration geschuldet.
Ja, kann ich verstehen. Das ist ein schönes Land. Woher kommen die Leute zu Ihnen?
Die Schweiz hat eine sehr europäisch geprägte Zuwanderung, vor allem aus den Nachbarländern. In der internationalen Wanderung liegt Deutschland vorne als Staatsangehörigkeit. Dann folgen Frankreich und Italien. Portugal ist auch ein Land, aus dem viele Personen kommen und die Portugiesen vor allem stellen eine sehr große Gruppe auch im Bestand. Also wenn man jetzt die Top 10 der im Bevölkerungsbestand der Schweiz vertretenen Staatsangehörigkeitsgruppen betrachtet, dann ist dort keine einzige außereuropäische Staatsangehörigkeitsgruppe dabei. Das meiste sind EU-Länder, dann ein paar nicht-europäische Nicht-EU-Länder und eben also eine sehr europäisch geprägte Migration.
Stopp. Kurze Unterbrechung. Wenn die Schweizer über Migration reden, dann meinen die mich? Krass. Das fühlt sich jetzt ganz schön mulmig an, plötzlich auf der anderen Seite zu stehen. Ich will denen doch gar nichts wegnehmen, aber klar, eine Wohnung bräuchte ich auch. Aber verändern Leute wie ich denn wirklich den Wohnungsmarkt?
Ja, sicherlich. Also es ist jetzt natürlich eine substanzielle Anzahl von Personen, die jährlich hinzukommt und die natürlich untergebracht werden muss. Wir haben in den letzten 5 Jahren einen Rückgang der Leerwohnungsziffer beobachtet. Die hat immer ein bisschen fluktuiert. Sie war auch schon mal noch tiefer. Aber im Moment ist diese Leerwohnungsziffer bei 1%. Das heißt, 1% des Wohnungsbestandes steht leer und das ist eher wenig. Genau, und dieser Indikator der Leerwohnungsziffer hängt zusammen mit der Bautätigkeit. Das macht dann irgendwie den Nenner aus in diesem Indikator und den Zähler, Entschuldigung, und im Nenner eben die Nachfrage eigentlich, also wie viele Personen sind in der Schweiz und auch ein bisschen natürlich die Übereinstimmung zwischen Angebot und Nachfrage, was diesen Wohnungsbestand betrifft hinsichtlich Größe, Lage, Ausstattung.
Wenn man sich diese Zahlen genauer anguckt, dann sieht man ja, dass es sich überwiegend bei diesen Zahlen um Mietwohnungen handelt. Schweiz ist ohnehin ein Mietmarkt. Sehr viele Schweizer mieten ihre Wohnung, während Kaufimmobilie, Einfamilienhäuser, dieses klassische, eigentlich relativ konstant. Da ist nicht so richtig viel Bewegung, aber dieser Mietmarkt, der ist ganz, ganz doll unter Druck. Kann man da so schlussfolgern, dass das so ein Stadtproblem ist oder wäre das jetzt zu kurz gegriffen?
Also der Leerstand hat sich meines Wissens in sämtlichen Regionen, Stadt und Land, im Moment in letzter Zeit verringert. Die Mieten sind auch überall gestiegen. Ansonsten dieses Prinzip des verdichteten Bauens gibt es natürlich in der Schweiz schon seit einiger Zeit. Das heißt, bei den Neubauten werden mehr Mehrfamilienhäuser gebaut, es wird eher in die Höhe gebaut. Aber auch die Bautätigkeit hat in den letzten Jahren oder zumindest jetzt in den letzten zwei Jahren, glaube ich, etwas nachgelassen. Scheinbar hängt es auch zusammen mit vielen Einsprüchen, die es gibt. Also es ist nicht so einfach mit dem verdichteten Bauen und es ist ein sehr angespannter Mietmarkt.
Ja, da kommt dazu, die Schweizer leben in der Regel heutzutage auf mehr Fläche als früher und sie leben vereinzelter, also ein oder zwei Personen Haushalte, nicht mehr wie früher vier oder fünf. Das sorgt für zusätzlichen Druck.
Genau, also das Wohnverhalten oder die Wohnverhältnisse, das Wohnen ist individueller geworden. Die Haushaltsgröße hat über die Zeit deutlich abgenommen. Also heute leben die meisten Menschen in Zwei-Personen-Haushalten. 1960 lebten noch die meisten Menschen in 5-Plus-Personen-Haushalten. Und der häufigste Haushaltstyp, wenn man jetzt die Art Haushalt als Einheit betrachtet, sind jetzt schon die Ein-Personen-Haushalte.
Okay, fassen wir mal zusammen. Die Bevölkerung in der Schweiz wächst, obwohl eigentlich zu wenig Kinder geboren werden und die Schweiz überaltert. Das Wachstum entsteht durch Zuwanderung. Wie viel das in den nächsten Jahren genau ist, ist gar nicht so sicher. Aber da auch die Schweizerinnen immer vereinzelter und auf mehr Fläche wohnen, müssten deutlich mehr Wohnungen gebaut werden. Das passiert aber nicht. Warum? Das werden wir im Laufe dieser Staffel noch genauer betrachten. Ein anderer Weg wäre, einfach die Zuwanderung zu stoppen. Es gibt eine Initiative, Keine 10 Millionen Schweiz, so heißt sie, die fordert, entsprechende Schritte einzuleiten. So soll zum Beispiel das Freizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt werden. Im Sommer 2026 wollen die Schweizer darüber abstimmen. Bei einem Ja hätte das Folgen.
Es ist anzunehmen, dass es gewisse Folgen für die Wirtschaft hätte und natürlich für auch die Sozialsysteme, weil die Migration in der Schweiz die demografische Alterung etwas verlangsamt und dieser Effekt würde wahrscheinlich dann gedämpft werden.
Also dann eher was Positives.
Das ist dann schon die politische Bewertung eigentlich, also ja. Das wird unterschiedlich gesehen. Okay.
In Deutschland haben wir die Diskussion, dass wir Facharbeitermangel haben, dass wir das Rentensystem eigentlich gar nicht mehr aufrechterhalten können, weil so viele Leute eben aus dem Arbeitsmarkt in den nächsten Jahren aussteigen werden, über 1 Million Arbeitskräfte, die eigentlich gar nicht richtig zu ersetzen wären, wenn wir nicht Migration hätten. Gibt es diese Diskussion hier gar nicht?
Doch, die gibt es absolut. Das ist die demografische Alterung, die ja in ganz Europa zu beobachten ist. Die ist in der Schweiz genauso zu beobachten. Allerdings ist sie eben ein bisschen gebremst durch die Migration, weil der Wanderungssaldo ist am höchsten in den Bevölkerungsgruppen im erwerbsfähigen Alter. Das heißt, die führen dazu, dass die Alterspyramide einen dickeren Bauch hat und der wachsende Teil der sehr alten Personen an der Spitze der Pyramide weniger einen Überhang bildet. Dass das Verhältnis dort noch ein bisschen ausgeglichener ist. Und das ist wirklich dank der Zuwanderung, weil, wie eben beschrieben, es ist hauptsächlich eine Arbeitsmarktzuwanderung, die sich auch sehr nach den Bedürfnissen des schweizerischen Arbeitsmarkts ausrichtet. Natürlich ist der Asylbereich, den gibt es auch, also so ist es nicht, und auch der Familiennachzug und so weiter, macht einen viel kleineren Teil aus der Zuwanderung in der Schweiz. Das ist Fakt.
Okay, ich danke Ihnen für die Zahlen und für die Information.
Sehr gerne.
In die Schweiz wandern also genau die Personen ein, die für den Arbeitsmarkt gebraucht werden. Eigentlich doch super, denke ich, während ich noch einen kurzen, aber anstrengenden Abstecher zum Schloss Neuchâtel mache, immer den Berg hoch. Auch in der Schweiz redet man über Fachkräftemangel, über Alterung und das Rentensystem. Die Zuwanderung hilft hier also. Bleibt das Problem mit den Wohnungen? In München zum Beispiel gibt es auf 1000 Wohnungen gerade mal 4, die leer stehen. In Zürich aber ist es nicht mal eine. Genau sind es 0,7. Das ist schon krass, denke ich, denn entsprechend stark und schnell steigen die Mieten. Zürich muss man sich heute leisten können. Also gehen wir mal dahin, wo sich die Schweizer wirklich auf den Füßen stehen, nach Zürich ins Stadthaus, dort, wo es brennt. Obwohl, tatsächlich regnet es gerade. Irgendwie regnet es immer, wenn ich in Zürich bin. Philipp Koch holt mich ab. Im Fahrstuhl sagt er, der Regen sei Zürichs Mittel, die Leute fernzuhalten. Ein Witz natürlich. Wir fahren bis unters Dach. Kleines Büro, Holzbalken an der Decke. Es sieht gemütlich aus und nach wenig Budget. Philipps Job ist gerade erst erfunden worden. Er ist Delegierter Wohnen der Stadt Zürich, so die offizielle Bezeichnung. Inoffiziell soll er also ausbaden, was das Bevölkerungswachstum in der Stadt anrichtet. Dafür hat er erstaunlich gute Laune. Wir witzeln noch etwas über das Wetter, dann geht es los. Hallo Philipp.
Hallo Frank.
Ich freue mich, dass ich da sein darf. Du warst früher Professor für Stadtpolitik und urbane Prozesse hier in Zürich an der Hochschule für angewandte Wissenschaften. Jetzt bist du Delegierter Wohnen. Der Sprung von der Theorie in die Praxis. Ist das ein Schock gewesen für dich?
Nein, es war kein Schock. Ich habe mich schon an der ZHW mit stadtpolitischen Fragen und wohnpolitischen Fragen auseinandergesetzt und natürlich auch den Handlungsspielraum der Städte und Gemeinden untersucht. Und ich war schon ziemlich vertraut auch mit den Prozessen und Möglichkeiten, die da sind und die Stadt auch nutzen kann. Insofern rein fachlich und inhaltlich war es überhaupt kein Schock. Der Schock war vielleicht, dass ich die Intensität etwas unterschätzt habe und dass ich natürlich an der Hochschule sehr viel selbstbestimmt arbeiten konnte und diese Selbstbestimmung ist jetzt deutlich kleiner geworden.
Ihr habt es hier in Zürich mit einem wahnsinnigen Druck auf den Wohnungsmarkt zu tun, mit rasant steigenden Mieten. Wie kann eine Stadt da dagegenhalten? Welche Instrumente hat sie?
Es gibt verschiedene Instrumente. In der Stadt Zürich gibt es diese lange Tradition der Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Schon 100 Jahre wird versucht, der Wohnungskrise den gemeinnützigen Wohnungsbau entgegenzustellen. Und die Gemeinnützigkeit zeichnet sich dadurch aus, dass sie einerseits die Mieten sind kontrolliert, orientieren sich nach der Kostenmiete. Das heißt, es kostet die Miete einer Wohnung kostet nicht mehr, als das Gebäude bei der Erstellung und Unterhalt tatsächlich auch gekostet hat. Das macht niemand Gewinn. Und das andere ist, dass die Mietverhältnisse eine große Kontinuität haben. Also die Personen können in der Regel in der Wohnung einer Genossenschaft oder einer sonstigen gemeinnützigen Trägerschaft bleiben. Das heißt, es gibt da sehr stabile Verhältnisse und auch tragbare, günstige Mietverhältnisse. Und das ist so die wichtigste Säule der städtischen Wohnpolitik, um gegen diese Wohnungskrise vorzugehen. Jetzt haben die Zürcher Stimmberechtigten haben 2011 einer Initiative bzw. einem Gegenvorschlag zugestimmt und der sieht vor, dass die Stadt einen Drittel aller Wohnungen sollen gemeinnützig sein bis 2050. Also sie soll anstreben, dass dieser Anteil, der jetzt bei etwa 27% liegt, auf 33% ansteigen soll. Und gleichzeitig wurde dort auch festgelegt, dass die Stadt den Bestand an gemeinnützigen Wohnungen erhöhen muss, stetig erhöhen muss. Und das macht die Stadt.
Ihr seid bei 27-28%, sagtest du, das heißt, so viel mehr fehlt doch da eigentlich gar nicht mehr. So als Laie denke ich mir so, habt ihr doch schon fast geschafft, oder?
Ja, schön wäre es. Es wäre so einfach, diese letzten 6 Prozentpunkte noch zu kriegen. Es ist ein Anteilsziel und das macht es natürlich auch sehr schwierig für die Stadt. Die Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen, ist etwas beschränkt, weil es eben ein Anteilsziel ist. Wenn die Privaten nicht gemeinnützigen viel bauen, dann müssen die Gemeinnützigen überproportional viel bauen, um eben ihren Anteil steigern zu können. Und wenn wir schauen, was in der Stadt Zürich in den letzten 10, 15 Jahren gebaut wurde, dann sehen wir, der Bestand an gemeinnützigen Wohnungen ist quantitativ kontinuierlich gestiegen. Aber die nicht gemeinnützigen haben gleichermaßen auch viele Wohnungen erstellt und so bleibt der Anteil mehr oder weniger konstant. Jetzt müssen wir neue Instrumente oder bestehende Instrumente etwas wirksamer machen, um eben diese letzten 6 Prozentpunkte noch zu schaffen.
Die zweite Strategie dahinter ist, die Stadt kauft Flächen auf.
Genau, das ist ein wesentlicher Punkt, den man jetzt in den letzten 3 Jahren wirklich etabliert hat wieder. Es wird ein großer Betrag aufgewendet, um Wohnliegenschaften und Landreserven zu erwerben auf dem Immobilienmarkt, um eben dann direkt gemeinnützigen Wohnraum anbieten zu können und auch diese Flächen dann zu entwickeln und noch mehr gemeinnützige Wohnungen erstellen zu können.
Das heißt, ihr seid aber auch ein potenzieller Abnehmer dieser Flächen. Ihr seid im Wettbewerb mit den Privaten. Ihr treibt damit auch die Preise mit hoch.
Ja, das ist ein Vorwurf, der immer wieder gemacht wird. Ich denke, er trifft nicht wirklich zu, weil die Stadt nicht ein großer Akteur, also ist ein großer Akteur, aber nicht ein marktbestimmender Akteur. Und das heißt nicht, dass die Stadt hier eine preistreibende Funktion übernehmen kann. Es gibt genügend andere Akteure, die bereit sind, deutlich höhere Preise zu zahlen.
Das zweite Problem, gibt es denn überhaupt Flächen?
Tatsächlich gibt es wenig freie Flächen, die man einfach nutzen könnte. Und die Industrieareale, die man in den 90er und 0er Jahren transformiert hat, die sind eigentlich auch alle jetzt dem Wohnung- oder Gewerbe- oder Bürobau zugewiesen worden. Das heißt, es gibt wenig Fläche. Man muss im Bestand diese neuen Wohnungen, das Wachstum auffangen und diese neuen Wohnungen bauen. Und damit sind wir mit ganz neuen Problemen auch konfrontiert und sind hier auch so ein bisschen ein Spezialfall oder ein Pionier, die Stadt Zürich, weil die meisten anderen Städte in der Schweiz, aber auch im benachbarten Ausland haben noch Reserven, die sie dann nutzen können, um das Wachstum aufzufangen.
Im Moment ist es so, dass hier vor allen Dingen alte Häuser abgerissen werden, um neue, größere Wohnungen zu bauen, was dazu führt, dass die Mieten stark ansteigen, neue Wohnungen, teurere Preise und alte Mieter vertrieben werden. Wie könnte man da gegensteuern?
Ja, es hat sich so in den Nuller- und Zehnerjahren hat sich sehr stark dieser Ersatzneubau als Standard bei der Verdichtung und Bestandserneuerung etabliert. Und seit etwa 5 oder 10 Jahren ist man tatsächlich dann an diesen Normalfall quasi als Ausnahmefall oder Spezialfall auch etwas eher zu sehen. Und Instrumente, auch bauliche Instrumente, architektonische Instrumente, planerische Instrumente zu entwickeln, wie man den Bestand länger nutzen kann, mit Anbauten, Aufbauten, aber auch mit Reserven, die vielleicht auf einem Areal bestehen, dass da einfach einzelne Neubauten entstehen, ohne dass die Altbauten abgerissen werden müssten. Hier ist man, also gibt es ein viel breiteres Spektrum mittlerweile, wie man im Bestand zusätzlichen Wohnraum schaffen kann. Aber es gibt auch viele Rahmenbedingungen, die das erschweren. Also es ist oftmals so, dass man, wenn man den Wohnungsbestand beispielsweise sanieren möchte, dann muss man dieselben Anforderungen erfüllen, wie wenn man einen Neubau erstellen würde. Und das ist dann sehr kostspielig teilweise. Er bringt auch nicht immer die besten Lösungen, architektonisch auch sehr, teilweise sehr kompliziert, aber auch da gibt es gute Fälle. Es ist nicht so, dass man, wenn man den Bestand nicht anfasst oder nur saniert und nicht abreißt, dass es dann zwangsläufig günstigere Wohnungen gibt. Und vor allem, es gibt meist nicht mehr Wohnungen. Und hier muss man so einen Trade-off finden, auf Projektebene, aber auch auf strategischer Ebene. Welche Rahmenbedingungen müssen wir verbessern, damit die Bestandswohnungen länger genutzt werden können?
Und Regularien, die kann man ja verändern. Also man könnte es ja einfacher machen. Man könnte ja sagen, Altbauten, die saniert werden, müssen nicht bestimmte Dinge erfüllen, die ein Neubau heute erfüllen muss.
Da ist man im Moment dran. Das ist in der Kompetenz des Kantons vor allem. Und dort gibt es Bewegungen in diese Richtung, dass man eben versucht, den Bestand, die Bestandserweiterung durch Anbau, Aufbau, Sanierung, dass man da bestimmte Ausnahmen oder einen eigenen Standard quasi setzen möchte, der das deutlich erleichtern würde. Und es hat aber auch damit zu tun, dass man auch tatsächlich überzeugen und sensibilisieren muss, weil viele haben diesen Standard, diese Routine tatsächlich in ihren organisatorischen Praktiken so etabliert, dass sie oftmals gar nicht darüber nachdenken, was wäre auch möglich, anstatt Talabriss und Neubau. Und da sind wir auf gutem Wege. Also die Bauindustrie, die Immobilienwirtschaft und die gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften sowieso und auch die Stadt viel mehr Möglichkeiten auch zu etablieren, so ein Repertoire eigentlich von Werkzeugen zu etablieren.
Es gibt also den Vorwurf, dass vor allen Dingen nachverdichtet wird in ärmeren Stadtteilen. Ist der Vorwurf richtig und wenn ja, wie kommt das?
Also der Vorwurf ist nicht falsch, insofern, also empirisch gesehen ist es tatsächlich so und da gibt es natürlich 2, 3 Punkte, die man hier berücksichtigen muss. Das eine ist, es kommen ja jene Gebäude in den Blick der Erneuerung, die älter sind. Und ältere Gebäude sind meist günstiger und meist in einem nicht so guten Zustand. Und zwangsläufig sind die Mieten dort tief. Und das hat dann zur Folge, dass auch jene Personen dort wohnen, die über wenig Einkommen verfügen. Also das ist wie so ein bisschen eine Zwangsläufigkeit, dass selbstverständlich jene Gebäude in den Blick der Erneuerung kommen, die attraktiv sind für jene, die wenig verdienen. Das andere ist, dass man an vielen Orten eben dort auch das Verdichtungspotenzial sieht, weil das oftmals auch Orte sind, die sehr gut erschlossen sind vom ÖV, auch einen hohen Anteil an gemeinnützigen Wohnbauträgerschaften haben, und die garantieren bis zu einem gewissen Grad, dass die Mietpreise nicht sehr stark steigen, dass es ein Rückkehrrecht auch gibt, dass die ganze Bestandserneuerung, dieser Prozess sozialverträglich geschieht, wenn, soweit wie das irgendwie funktioniert. Also es gibt da verschiedene Mechanismen, die dafür sorgen, dass in diesen Gebieten, in diesen Nachbarschaften dann am meisten auch passiert. Und das ist natürlich im Bewusstsein auch also auf dem Radar der städtischen Politik, dass man da auch die Instrumente vielleicht überprüfen muss und schauen muss, welche Angebote muss man noch zusätzlich machen, um diese Verdichtung eben noch besser sozial abzufedern.
Du hast im Vorgespräch so schön gesagt, wir können ja keine Neubauten abreißen. Es sind nun mal immer die Altbauten. Aber es führt zu Streit in der Stadt. Die Leute sind auch aufgebracht, wenn ich das so richtig mitbekommen habe.
Sehr aufgebracht, es führt zu Streit und man muss natürlich, also wenn man etwas tiefer dann auch in die Materie einblickt, dann sieht man, dass es ganz unterschiedliche Eigentümerschaften gibt, die ganz unterschiedlich vorgehen. Und es gibt schon einige Eigentümerschaften, die tatsächlich sehr rücksichtslos vorgehen und das zu Recht dann ganz viel Empörung auch generiert und auch tatsächlich ziemlich neue Gebäude dann abgerissen werden oder total saniert werden, keine neuen Wohnungen eigentlich dazukommen, sondern eher noch kleine Wohnungen vergrößert werden, um die Mietpreise noch weiter zu steigern, oder Airbnbs oder Business Apartments anzubieten, die einen höheren Ertrag versprechen. Und da gibt es ganz viel Unruhe und ganz viele Entscheidungen, die getroffen werden, die fatal sind für das Quartier, für die Personen, die dort wohnen. Es gibt aber auch andere Eigentümerschaften, auch nicht gemeinnützige, renditeorientierte, die versuchen, das so gut wie möglich zu machen, dass vor allem jene Personen, die man quasi als Härtefälle klassifizieren könnte, dass die bleiben können, dass die ein Rückkehrrecht haben, dass teilweise, es gibt jetzt einzelne Beispiele, wo tatsächlich auch die Mietpreise angepasst werden für diese Härtefälle, also dass es quasi eine innere Umverteilung gibt. Also es gibt da viel neue Praktiken, neue Ideen, und es gibt viel Unmut. Und ja, in dieser Gemengenlage, wo man nicht mehr weiß, was eigentlich die neue Routine sein könnte, muss man mit allen sprechen und jegliche Erfahrung, jedes Wissen mitnehmen und nichts ausblenden. Und das ist das, was wir im Moment auch tun.
Es geht so weit, dass es Forderungen gibt von einer bestimmten politischen Partei heraus, dass so Züricher mindestens 10 Jahre in der Stadt leben müssen, bevor sie überhaupt berechtigt sind, eine Wohnung hier zu bekommen. Das ist aber doch totaler Wahnsinn.
Natürlich, es ist wie eine neue Dimension der Diskussion. Aber vielleicht, wenn man einen Schritt zurück macht, denke ich, es ist wichtig zu berücksichtigen oder auch zu anerkennen, dass je knapper der Wohnraum wird, je umstrittener auch dieses Thema wird und je schwieriger es auch wird für alle Bewohnerinnen und Bewohner, eine neue Wohnung zu finden. Und je größer auch die Angst ist, dass man die eigene Wohnung verliert, desto stärker schaut man dann auf den Zugang zu dem Wohnraum, der erstellt wird, sei es jetzt gemeinnützig oder nicht gemeinnützig. Und für mich ist es nicht überraschend, dass dieses Zugangsthema, Zugang zum Wohnraum, dass dieses Thema jetzt so auf der Agenda plötzlich weit oben ist. Darüber wurde lange Zeit nicht gesprochen und jetzt wird darüber gesprochen. Und jetzt gibt es ganz viele Vorschläge. Es gibt solche, die eben so einen quasi Inländervorrang, Zürich First, ins Spiel bringen, was ich technisch und von der Werthaltung und vom Selbstverständnis von Zürich irgendwie völlig fremd empfinde und nicht den Werten eben entspricht. Es gibt aber auch einen Vorstoß oder ein Anliegen, dass man die Einkommen viel stärker kontrolliert von jenen Personen, die in gemeinnützigen oder preisgünstigen Wohnungen leben, und dass man sagt, es braucht eine Bedarfsorientierung und dass man das auch belegen muss. Oder? Belegungsvorschriften sind ein Thema, das überall auftaucht. Also der Zugang wird zu einem sehr umstrittenen Feld.
Wenn nur Züricher in Zürich eine Wohnung bekommen sollen oder Berner in Bern, dann klingt das für mich nach Stillstand. Jede Flexibilität wäre dann doch weg. Aber es gibt diese Regelung schon, nämlich bei Ausländern, die in die Schweiz eingebürgert werden wollen. Sie müssen 10 Jahre in einer Gemeinde leben. Ziehen sie in diesem Zeitraum in eine andere Gemeinde, dann beginnt die Wartezeit von 9. Das führt dazu, dass solche Leute krampfhaft versuchen, in einer Stadt zu bleiben, selbst wenn sie ihre Wohnung verlieren oder einen Job in einer anderen Stadt bekommen.
Es zeigt einfach, dass es gibt bestimmte Personengruppen, die besonders betroffen sind und besonders auch darunter leiden, wenn sie eine Gemeinde verlassen müssen, irgendwelchen Gründen. Aber jetzt in meinem Thema natürlich jene, die wegen Abriss oder Sanierung ihre Wohnung verlieren und in Zürich keine neue Wohnung finden, müssen, wenn sie sich einbürgern wollen und sich eigentlich darauf eingelassen haben, die Einbürgerung in der Stadt Zürich zu machen, dass sie, wenn sie dann die Zürich verlassen, den ganzen Prozess wieder von vorne beginnen müssen. Und das dauert dann eben 5 bis 10 Jahre. Je nach Kanton ist es unterschiedlich geregelt und je nach Gemeinde gibt es dann auch bessere, schnellere, unkompliziertere Verfahren oder sehr komplexe, komplizierte Verfahren. Also es wird auf Gemeindeebene eingebürgert. Also die Gemeinden entscheiden, wer Schweizer oder Schweizerin werden soll, werden darf und wer nicht. Und das hat natürlich für Ausländerinnen und Ausländer, die tatsächlich Schweizerinnen, also das Bürgerrecht anstreben, hat das fatale Konsequenzen, wenn sie die Wohnung verlieren und die Gemeinde verlassen müssen.
Man nimmt sich doch die gesamte Flexibilität, das ist doch Stillstand.
Ja, es ist natürlich so, dass man die Stadt Zürich nicht so als Insel betrachten muss. Die Stadt Zürich ist Teil einer großen Metropolitanregion, einer Wirtschaftsregion, die insgesamt etwa, ich würde sagen, 1,5 Millionen Einwohnerinnen umfasst, mit etwa gleich viel Arbeitsplätzen. Und in dieser Metropolitanregion gibt es schon unterschiedliche Wohnungsmärkte. Man kann dann schon in diesem Wirtschaftsraum bleiben und findet dann auch eine Wohnung. Die Frage, die sich da eher stellt, ist, wer trägt dann die Kosten für diese zusätzliche beispielsweise Mobilität, die aufgewendet werden muss, um vom Wohnort zum Arbeitsort zu pendeln, wenn man diese Nähe verliert. Es gibt auch andere Aspekte, dass man neben im Bürgerrecht, das sind beispielsweise auch die Angebote, die sozialen Angebote, also wie Sprachkurse, Kinderbetreuung, sind meist kommunal geregelt und dort kann es dann sein, dass man zwar eine günstige Wohnung findet, irgendwo in diesem Metropolitanraum, aber dafür viel mehr ausgeben muss für die Kinderbetreuung und dann am Ende des Tages hat man eigentlich nicht mehr Geld zur Verfügung. Also das heißt, die Mobilität wird nicht grundsätzlich eingeschränkt, sie wird einfach, die Lasten werden sehr ungleich verteilt.
Ich danke dir für die Information.
Vielen Dank, ja. Frank, für das Gespräch.
Super. Ja, wie werden die Lasten denn verteilt? Wer gewinnt und wer hat das Nachsehen? Wer muss gehen und wer kommt? Wie verändern sich gewachsene Stadtteile und wie könnte man die Veränderung nachhaltiger gestalten? Davon und warum es in Zürich sogar eine Wohnungslotterie gibt, kein Witz, erzähle ich euch in der nächsten Folge von 100 Minuten. So wollen wir wohnen. Bis dahin. Der Podcast 100 Minuten wird produziert von der CP-Redaktion der Brand 1 Medien AG. Redaktion Frank Dahlmann im Auftrag des Mikro-Pionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikro-Pionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema Bauen, Wohnen und Leben von 0 auf 100 gebracht werden.